Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Herzlich willkommen bei Zur Frage der Nation. Heute bei mir Max Miller und Clemens Neuhold, beide Innenpolitikredakteure beim Profil. Mein Name ist Franziska Schwarz und wir sind ja vor 2 Wochen in derselben Konstellation zusammengesessen und haben darüber spekuliert, wie es mit der DreiCo weitergeht, beziehungsweise wie es mit der Koalition zwischen NEOS, SPÖ und ÖVP steht. So, und jetzt mit den Ereignissen vom Wochenende ist das alles nicht passiert. Hättet ihr gedacht, dass es nichts wird?
Ja, guten Morgen an diesem blauen Dienstag, kann man sagen. Alles ist anders. Um auf deine Frage einzugehen, ich konnte mir gut vorstellen, dass die NEOS sich rausnehmen, weil einfach kaum etwas sichtbar war, das den Namen Leuchtturm verdient, also große Reformen, für die NEOS eigentlich sich gegründet haben. Dass nach dem Rückzug aber so schnell zwischen ÖVP und SPÖ es ist wieder aus ist, also dass man, ich weiß nicht, wie viele Stunden da dazwischen waren, dass man sagt, so, wir versuchen es jetzt zu zweit und dann, nein, die Verhandlungen sind gescheitert. Also diese Stunden, was da passiert ist, das wird uns noch lange beschäftigen, jetzt einmal im Podcast und dann aber auch noch weiter in der historischen Aufarbeitung dieser historischen Stunden und Tage.
Also ich muss ja ehrlich zugeben, ich habe mich komplett verschätzt. Auch das vielleicht sollte man hin und wieder mal sagen, wenn man was komplett anders gedacht hat. Ich hätte erwartet, dass sich alle drei Parteien, also ÖVP, SPÖ und NEOS, an dieser Staatsräson orientieren und sagen, okay, wir müssen das jetzt einfach zusammenbringen. Vielleicht auch naiv von mir, dass ich zum Beispiel der ÖVP geglaubt habe, Christian Stocker geglaubt habe, dass er nicht mit Herbert Kickl koalieren will. Weil damit hätte es ja zu dem Zeitpunkt gar keine Option für die ÖVP gegeben. Natürlich im Hinterkopf von uns war, glaube ich, allen klar, dass das zumindest für Teile der Volkspartei natürlich eine Möglichkeit war. Ich dachte nur einfach, so als Volkspartei wird man das Kanzleramt ja nicht aus der Hand geben wollen. Das tut man jetzt und ja, das zumindest überrascht mich wirklich.
Ja, nochmal zur Einordnung. Also vor wenigen Tagen hat die ÖVP noch den Kanzler gestellt. Ich meine, sie hat noch immer den Kanzler, aber sie war wirklich auch für die Zukunft potenziell Kanzler. Und jetzt ist die ÖVP ein Juniorpartner, der noch dazu alle Verhandlungskarten aus der Hand gegeben hat. Also wirklich alle Karten hat Kickl in der Hand, weil der wird die ÖVP jetzt einladen zu Regierungsverhandlungen. Und mit dem Ausblick, wenn die ÖVP sich zu sehr querlegt bei Dingen, die er macht, dass er sagt, naja Leute, dann müssen wir in Neuwahlen gehen und da wird potenziell er noch stärker.
Genau, du hast es jetzt schon angesprochen. Das heißt, wie schätzt ihr die Situation ein? Ist der Weg jetzt wirklich frei für den Bundeskanzler Herbert Kickl?
Ich würde sagen, ja. Also man muss mal ganz grundsätzlich sagen, Herbert Kickl und die FPÖ haben diese Nationalratswahl haushoch gewonnen. Es war von Anfang an recht klar, dass die FPÖ prinzipiell die beste Verhandlungsposition hat, wenn sie in Regierungsverhandlungen kommt. Das einzige Problem war, dass keine Partei mit ihr koalieren wollte. Das war das, wo wir vor einer Woche, noch kürzer eigentlich, vor 4 Tagen noch gedacht haben, dass das der Fall ist. Und ja, das heißt, jetzt, wo es die Möglichkeit gibt mit der ÖVP, hat er hundertprozentig die besten Karten, Kanzler zu werden. Die Volkspartei schließt das nicht mehr aus. Es gibt wenig Gründe, warum das nicht funktionieren sollte, aus meiner Sicht. Was meinst du, Clemens?
Guter Punkt, dass du sagst, beste Verhandlungsposition, weil erster bei der Wahl. Nur wenn in der ÖVP jene Kräfte, die bereit waren, unter einer FPÖ in eine Koalition zu gehen, wenn die früher gesagt hätten, wir brechen ab, wir machen den fliegenden Wechsel zur FPÖ, dann wären wir viel mit einer viel stärkeren Verhandlungsposition in diese kommenden Gespräche gegangen, als wenn man jetzt monatelang an einer Dreierkoalition arbeitet und dann einbekennen muss, das ist gescheitert, den Kanzler in die Wüste schickt und dann einen Politiker an die ÖVP-Spitze hebt, den praktisch kaum jemand kennt. Kurzer Test, Christian Stocker, wer kennt ihn?
Vielleicht noch ganz kurz, ich finde, das zeigt auch, wie ungeplant das offensichtlich alles abgelaufen ist, weil rein strategisch überlegt, wie du schon gesagt hast, hat sich die ÖVP in die schlechtestmögliche Verhandlungsposition reinbegeben. Sie hat jetzt keine einzige Option mehr, um an der FPÖ vorbei eine Regierung zu bilden, weil die anderen Optionen hat sie ausprobiert und ist gescheitert. Sie sagt ganz offen, dass sie nicht in die Opposition will. Jeder weiß, dass sie keine Neuwahlen will, weil da die FPÖ noch stärker wäre und die ÖVP noch schwächer. Und sie hat, wie du sagst, keinen besonders bekannten Spitzenkandidaten, keine Person an der Spitze, die jetzt diese Partei wieder raustragen könnte aus dieser Krise. Das ist wirklich eine Bedingung. Also freiwillig kann man sich da nicht hineinbegeben.
Einzige Ausnahme, wenn man sagt, es gibt das dritte Szenario, also Szenario 1, FPÖ mit ÖVP, die jetzt es schaffen, eine Regierung zu bilden. Szenario 2, Neuwahlen, Kickl räumt noch mehr ab, kommt weit über 30%, hat noch mehr Verhandlungsmacht. Szenario 3, aus jetziger Sicht das Unwahrscheinlichste, die ÖVP geht dann doch mit einem Wunderwutzi in die Neuwahlen und holt dann doch wieder Platz 1. Oder auch die SPÖ holt mit einem Wunderwutzi Platz 1. Also beides ist aus jetziger Sicht schwer vorstellbar. Deswegen ist das wahrscheinlichste Szenario, dass FPÖ und ÖVP sich wahrscheinlich jetzt einigen und vielleicht auch relativ rasch einigen.
Und nur vielleicht, um das auch voll abgeschlossen zu haben, Neuwahlen, niemand hat ein Interesse an Neuwahlen, habe ich jetzt aus euren Antworten schon rausgeholt. Das ist eure Einschätzung.
Die FPÖ noch am ehesten, macht natürlich einen schlankeren Fuß, auch im Sinne der Wähler, dass man jetzt nicht wieder Monate verstreichen lässt, weil der früheste Neuwahltermin wäre, glaube ich, in über 80 Tagen. Es wäre natürlich aus Sicht der FPÖ, wenn die jetzt sagen, die haben jetzt monatelang verhandelt, wir machen jetzt in einem Monat, machen wir den Sack jetzt zu und dann ist es für die FPÖ, glaube ich, noch die attraktivere Variante.
Die FPÖ hat sicher kein Interesse, selbst Neuwahlen auszurufen. Also wenn, dann wird die FPÖ schauen, dass es für die anderen Parteien sich nicht ausgeht, die anderen Parteien eine Neuwahl ausrufen und die FPÖ sich dann hinstellen kann und sagen kann, Herbert Kickl kann sagen, ich war schon der Stärkste und trotzdem wollten sie mich nicht, wählt mich jetzt erst recht, so auf Waldheim-like. Wenn er selbst dafür sorgt, dass Neuwahlen ausgerufen werden, dann funktioniert das natürlich etwas schlechter. Also wenn die FPÖ das darauf anlegt, dann muss es wirklich darauf anlegen und es soll es nicht selbst auslösen.
Alles klar. So, jetzt hast du schon die Frage gestellt, Clemens, wer kennt Christian Stocker? Ich kannte Christian Stocker schon. Max, ich glaube,
warum kanntest du ihn, wenn ich dazwischen fragen kann?
Als groß geworden in Wiener Neustadtbezirk kennt man den, ich glaube, Vizebürgermeister von Wiener Neustadt bis vor kurzem. Und jetzt ÖVP-Chef hätte ich persönlich nicht erwartet. Also was ist denn da passiert am Wochenende? Ich kann mich erinnern, in dieser wirklich sehr kurzen und schnellen Zeit zwischen Freitag und Samstag waren ja alle möglichen Namen wurden da ins Spiel gebracht und dann ist es geworden Christian Stocker und meiner persönlichen Einschätzung nach vielleicht ein Name, auf den ich gar nicht gesetzt hätte. Hättet ihr das erwartet?
Ich glaube, ich weiß nicht, wer auf Christian Stocker gesetzt hätte. Also das war schon einer der größten Überraschungen.
Ich glaube,
vielen Überraschungen, die es gab.
Das ist allgemein ein bisschen ein Ding in Christian Stockers politischem Leben, dass eigentlich nie jemand auf ihn gesetzt hat. Also jetzt nicht in der ersten Reihe. Und zwar, ja, natürlich in Wiener Neustadt ist das vielleicht anders, aber im Bund war es schon eine Überraschung, erinnere ich mich, als er das erste Mal im ÖVP-Urschuss aufgetaucht ist, als Vertreter von Andreas Hanger. Also das war schon mal eine Überraschung, dass er dann aus der Rolle zum Generalsekretär der ÖVP geworden ist. Auch das war eine Überraschung. Und dass er jetzt ÖVP-Chef wurde, das war sicherlich die größte Überraschung. In allem, was Christian Stocker tut, wenn man ihn so beobachtet, glaube ich, schlägt so ein bisschen sein Brotberuf durch. Der Mann ist Anwalt und es wirkt auf mich zumindest recht oft so, als würde er Dinge als Aufgabe, als Job, als einfach Auftrag sehen. Und das zieht er dann durch und das macht er dann so, wie sich der Auftraggeber vorstellt.
Als Journalist wird man immer wieder zu Hintergrundgesprächen in die ÖVP-Zentrale eingeladen, also in den letzten Monaten eben von Christian Stocker. Und da war immer ein Eindruck sehr dominant. Der Typ, wenn ich das so lob da sagen darf, ist völlig schmerzbefreit. Wenn man sich auf eine Strategie einigt und dafür eben Anwalt ist, dann steht man dafür 100% ein. Diese Linie hieß für die ÖVP, von ihm auch maßgeblich umgesetzt und auch erdacht, nicht mit Herbert Kickl in eine Koalition, mit der FPÖ vielleicht ja, aber nicht mit Herbert Kickl. Jetzt der 180-Grad-Schwenk und er wird das jetzt genauso, also überzeugen ist vielleicht das falsche Wort, aber genauso klar formulieren wie vorher die andere Situation. Klar, schmerzbefreit mit einem Stirnacken und das ist jetzt seine Rolle.
Und was man bei Christian Stocker auch sagen muss, so aufbrausend er teilweise in der Öffentlichkeit wirkt und bei Pressekonferenzen im U-Ausschuss besonders, so professionell ist er nach innen hin. Also der Mann ist Anwalt, hat eine, mittlerweile glaube ich, hat er die Kanzlei an seinen Sohn übergeben, aber hat eine funktionierende Kanzlei, das ist nicht einfach so, wenn man irgendwie seine Mitarbeiter ständig anschreit oder irgendwie ein Hitzkopf ist. Das ist, glaube ich, vielleicht schon auch ein Teil seiner Persönlichkeit, dieses hitzköpfige Auftreten, das er in der Öffentlichkeit hat. Aber nach innen hin kann der schon sehr, sehr professionell arbeiten. Das hört man auch aus der ÖVP heraus. Und das ist natürlich etwas, das ihm in den Verhandlungen mit den Freiheitlichen sicher helfen kann. Genauso wie du schon gesagt hast, er stammt aus Wiener Neustadt und Michael Schnedlitz, der FPÖ-Generalsekretär, stammt auch aus Wiener Neustadt, war bis vor kurzem dort Gemeinderat und hat sich bei seinem Abschied aus dem Gemeinderat explizit auch bei Christian Stocker bedankt. Das heißt, da gibt es tatsächlich persönliche regionale Banden, die durchaus funktionieren können und die natürlich in den Verhandlungen einen Wert haben können.
Ein kurzer Draht. Udo Landbauer wohnt ja, glaube ich, auch in Wiener Neustadt.
Da befragst du mich jetzt.
Na, ich kann mich erinnern, im Profil gab es mal ein Porträt über den scheidenden Kanzler Karl Nehammer als den Trümmermann. Und sozusagen für uns ist jetzt Christian Stocker der schmerzbefreite Vizekanzler. Was schätzt ihr? Wird er dieses Amt interimistisch ausüben oder also wird er verhandeln mit der FPÖ oder wird er dann wirklich auch Vizekanzler sein?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Christian Stocker wirklich Vizekanzler wird. Meine Vorstellung, aber wie gesagt, ich hätte vor ein paar Tagen auch gedacht, dass ÖVP, SPÖ und NEOS nicht abbrechen. Aber meine Vorstellung wäre, dass Christian Stocker jetzt mal verhandelt, vielleicht sogar die gesamten Verhandlungen durchsteht und dann abgelöst wird von, was ich mir erwarten würde, eine Person aus dem ÖVP-Wirtschaftsbund. Einfach deswegen, der Wirtschaftsbund, die industriellen Vereinigung, auf jeden Fall der Wirtschaftsflügel der Volkspartei, waren der Grund, warum die ÖVP jetzt so umgeschwenkt ist und mit den Freiheitlichen verhandeln will. Und in meinem Kopf ist es nicht ganz logisch, dass man sozusagen die Partei umwälzt auf eine Regierung mit den Freiheitlichen und dann keine Person aus den eigenen Reihen in die erste Reihe stellt. Das ist so meine Überlegung. Es wäre dann auch logischer, wenn man sozusagen ein besonders wirtschaftsfreundliches Programm aushandelt, dass man eine Person, die dafür steht, dann an die Spitze stellt. Gleichzeitig, die Verhandlungen jetzt sind undankbar, deswegen verstehe ich, dass man mal Christian Stocker vorschickt.
Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass er Vizekanzler bleiben wird bis zur nächsten Wahl, wo man dann jemanden anderen ins Rennen schickt. Zwar deswegen, weil der Wirtschaftsflügel hätte jetzt schon einen Kandidaten gehabt, den man statt Christian Stocker als Juniorpartner mit der FPÖ ins Rennen schicken hätte können, Wolfgang Hartmannsdorfer. Der hat sich nach meinen Informationen, deswegen hat er den Sprung nicht gemacht, weil es aus seiner Sicht zu früh gewesen wäre. Er hat in seiner Karriere bisher alles richtig gemacht. Er ist jetzt vom starken Landesrat mit gutem Verhältnis zur FPÖ in die Wirtschaftskammer, ist dort Generalsekretär, hat jetzt erst den Sprung in den Bund gemacht und vom Land den Sprung gleich direkt ins Vizekanzleramt, wo man jetzt nicht so viel gewinnen kann unter Herbert Kickl. Das war ihm, glaube ich, aus Sicht seiner Karriere und auch aus Sicht der ÖVP Oberösterreich mit dem Landeshauptmann Stelzer, war das, glaube ich, war das sich zu früh. Da wollte man sich nicht verbrennen lassen. Und dass man jetzt wen nimmt, der vielleicht weniger bekannt ist, weniger vielleicht einflussreich, was wäre dann der große Unterschied zu Christian Stocker? Also es müsste dann wirklich wer sein, den man vielleicht auch aufbauen kann. Die Person sehe ich jetzt nicht, aber wie gesagt, so wie sich die Dinge jetzt alle paar Tage, Wochen, Monate drehen, kann natürlich auch das wieder ganz anders sein. Aber aus jetziger Sicht würde ich ihn länger an der ÖVP-Spitze und als potenziellen Vizekanzler sehen als du. Wir werden schauen, wie es weitergeht.
Das stimmt. Eine kurze Überlegung noch, weil ich es so lustig fand in der ZIP2-Berichterstattung oder überhaupt in der allgemeinen Berichterstattung. Nachdem Christian Stock jetzt nicht mehr Generalsekretär ist, ist der bisherige ÖVP-Geschäftsführer auch zum Generalsekretär aufgestiegen. Das ist ein gewisser Alexander Bröll, natürlich verwandt mit der Politikfamilie. Aber der gesamte ORF dürfte keine einzige Videoaufnahme von ihm haben. Es wurde immer nur sein Foto gezeigt. Und das ist für mich ein bisschen ein Indiz. Der Mann hat das Amt, glaube ich, seit mittlerweile 1,5 Jahre inne, dass das vielleicht nicht die Person ist, die wirklich beide Funktionen dauerhaft in sich halten kann, Generalsekretär und Geschäftsführer. Das heißt, sie brauchen auf jeden Fall, meiner Meinung nach, einen neuen Generalsekretär. Und das kann Christian Stocker auf jeden Fall.
Christian Stocker kann alles.
Schmerzbefreit. So, gut, jetzt verhandeln Schwarz-Blau im Bund. Was glaubt ihr, wie schnell wird das gehen? Zuletzt in der Steiermark haben wir ja gesehen, es geht eigentlich sehr schnell, manchmal.
Also es gibt einige Punkte, die liegen, glaube ich, fix fertig in der, in der Schublade. Das sagen wir, wenn man jetzt den Bereich hernimmt, der bei den Wahlen besonders relevant war, Zuwanderung, Migration, Asyl, da sind die Positionen fast deckungsgleich. Also nur Stichwort, da wird es wahrscheinlich ein Verbotsgesetz gegen den politischen Islam geben. Das ist keine Kleinigkeit, das ist in Europa auch politisches Neuland, weil so ein Verbotsgesetz gab es bisher nur gegen den Nationalsozialismus, gegen Wiederbetätigung. Das ist juristisch auch noch ein heikles Unterfangen, aber das wollte die ÖVP schon in den Verhandlungen mit SPÖ und NEOS, und da waren wir auch schon sehr weit oder fast fertig. Und das wird man, die FPÖ fordert das sowieso, nur in einer Version, die, auf die man gespannt sein kann. Nur, also das sind Punkte, wo man sich nicht rasch einig sein wird. Der wirkliche Knackpunkt ist halt nach wie vor das Geld.
Wir haben einen kurzen Überblick gemacht und bei 31 Punkten, und zwar neuen Reformen, die die Regierung beschließen könnte, sind sich ÖVP und FPÖ schon in ihren Wahlprogrammen einig. Also das könnten sie quasi an Tag 1 beschließen, das brauchen sie quasi nicht mehr verhandeln. Eben das zum Beispiel schon angesprochen, so ein politisches Islamverbotsgesetz. Klar, da muss man sich einigen, quasi wie weit man gehen will, aber beide Parteien wollen das. Und da gibt es eben 30 andere Punkte, für die das gilt. Aber du hast es auch schon gesagt, das Budget wird sicher der Knackpunkt. Und um auf den Anfang zurückzukommen, Herbert Kickl hat halt alle Karten in der Hand. Also natürlich wird er sich tendenziell eher etwas zurücklehnen und schauen, wie weit mal die ÖVP entgegenkommt. Die Zeit spielt in seine Hände im Großen und Ganzen, außer beim Budget. Da kann die FPÖ aber natürlich immer sagen, wir waren es nicht. Daran sind die anderen Parteien, gerade die ÖVP, schuld. Und deswegen sollen die es richten. Und wir schauen jetzt einmal, mit welchen Vorschlägen ihr daherkommt. Und auch das, glaube ich, ist sehr wahrscheinlich. Jede Einsparungsmaßnahme, die jetzt kommt, wird ein Bundeskanzler Kickl wohl der ÖVP zuschreiben. Also ich glaube, da können wir uns relativ sicher sein.
Und er hat noch eine weitere Karte in der Hand, die Zeit, und in einer anderen Form. Weil jetzt ist es natürlich ultra bitter, die jetzige budgetäre und auch wirtschaftliche Lage. Aber man denkt ja bei solchen Projekten wie einer Koalition, denkt man nicht an die ersten Jahre, sondern an die letzten Jahre vor der nächsten Wahl. Und in 2-3 Jahren, wenn man bis dahin durchhält, geht es wirtschaftlich dann wieder aufwärts. Also da kann man jetzt auch, wenn man jetzt durchhält und sich von der EU ein bisschen prügeln lässt wegen Defizitverletzungs- und Defizitsverfahren, damit hat Herbert Kickl wahrscheinlich als EU-Skeptiker weniger Probleme. Der münzt das dann in die Gegenseite um und sagt, Brüssel will uns zu etwas zwingen. Und in den Jahren darauf kann sich das aber dann wieder drehen und werden wieder ein Aufschwung kommen. Das ist auch aus dieser Perspektive ist es wirklich interessant, dass eben diese Verhandlungen um die Dreierkoalition dann doch so krachend gescheitert sind.
Ja, super. Wir haben sicher auch nächste Woche einiges zu bereden. Spannend wird, ob sich die Ereignisse in den nächsten Tagen weiterhin so überschlagen. Mal schauen. Danke, lieber Clemens. Danke, lieber Max.
Danke.
Danke.
Das war zur Frage der Nation und wir hören uns nächste Woche wieder zur gewohnten Zeit, gleich am Dienstag in der Früh.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.